Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, denn ich habe heute die wundervolle Sophia Thiel bei mir im Podcast. Sophia Thiel ist Fitness-Influencerin, sie ist richtig stark im Bereich für Mental Health, wo sie sich einsetzt, eine gesündere Beziehung zwischen Gesundheit, körperlicher Gesundheit und mentaler Gesundheit herzustellen. Und vor allen Dingen ist sie eine so coole Frau. Ich feiere sie so sehr. Und in diesem Gespräch war sie so ehrlich und transparent mit ihren Struggle, mit ihren Hochs, mit ihren Tiefs, mit ihrer Essstörung, wo sie sehr intensiv von erzählen wird. Deswegen an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Es wird über das Thema Essstörung gesprochen. Und Sophia ist damit wahnsinnig ehrlich und transparent und offen, was ich so wundervoll finde, weil ich glaube, dass bei ganz vielen Menschen, gerade bei diesem Thema, so viel Scham ist leider. Und Sophia macht hier den Raum auf für alle, die davon betroffen sind, dass wir darüber sprechen können und wie wichtig es ist, sich Hilfe zu holen. Und sie erzählt auch von ihrer Therapie und was ihr geholfen hat. Und danke einfach an dieser Stelle an dich, Sophia, für dein Sein, für alles, was du hier in den Raum reingebracht hast. Und ich bin mir sicher, dass du so viele Frauen damit inspirierst und auch Männer. Deswegen hör dir diese Folge so gerne an, nimm sie für dich mit, tank dich auf und lass dich von Sophia Thiel inspirieren. Und eine ganz wichtige Info noch, du hast jetzt nur noch bis zum 3.3. Zeit, dich für die Rise Up and Shine Uni anzumelden. Und wenn du gerne dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt noch an. Den Link findest du in den Shownotes oder du schickst mir einfach bei Instagram. RUSU2024, also einfach RUSU 2024 und ich schicke dir den Link zur Anmeldung. Ich freue mich riesig auf dich. Ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Schön, dass es dich gibt. Deine Laura. Ich freue mich so sehr, wirklich, dass du hier bist heute und uns teilhaben lassen kannst an all dem, was dich so innerlich bewegt, wo du gerade stehst, was dir wichtig ist. Also Sophia, herzlich willkommen. So schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch wirklich sehr. Wir haben gerade darüber gesprochen. Persönlich haben wir uns noch nie getroffen auf irgendwelchen Events, aber ich kannte dich schon vorher schon länger.
Ich dich auch.
Ich dich auch über die Huse. Ja.
Also so schön, dass du hier bist. Wirklich, ich habe so das Gefühl, auch als ich mich auf das Interview vorbereitet habe, dass bei dir, du bist wie so ein tiefer See. Gefühlt.
Oh, dramatisch.
Drama. Nein, aber wirklich gefühlt so, als ich, weil erstmal, wenn man dich ja so sieht oder von außen, denkt man halt so, ne, Sophia Thiel, Fitness und, ne? Und dann.
Immer noch.
Immer noch, meinst du?
Also ich glaube, ich werde immer noch in die Fitnessschublade gerne reingesteckt, obwohl es bei mir jetzt ein bisschen diverser geworden ist. Also in meinem, so holistischer einfach, nicht mehr nur Trainings- und Ernährungspläne, weil ich selber sehe mich einfach nicht mehr als Fitness erklärbar, aber ich hatte schon immer Probleme mit meinen Bezeichnungen, außer als Fitness-Influencer oder Fitness-Model, ganz schlimm damals. Ich komme mit dem Begriff nie was anfangen.
Wer bist du, wenn man dich jetzt heute fragt? Wer ist Sophia?
Das ist wirklich, wir fangen schon mit guten Fragen an. Und gleich so einfach. Echt schwierig. Also auch Bodybuilderin habe ich nie gefühlt, wie ich vorgestellt. Ich weiß auch heute, wenn mich jemand fragt, okay, für eine Bühne oder so, wie dürfen wir dich denn vorstellen? Ich glaube, am wohlsten würde ich mich noch fühlen mit der Sophia aus Rosenheim tatsächlich.
Und wer ist die Sophia aus Rosenheim? Wer ist dieser Mensch?
Jemand sehr, wie schon sagen, bodenständiges. Jemand, der die Natur liebt. Sehr gesellig. Sehr hilfsbereit. Ich würde auch sagen, dass ich, glaube ich, so auch ein empathischer Mensch bin. Ich gebe sehr gerne und ja, und mache daneben halt auch gerne Kraftsport. Aber das ist aber nicht so, wie ich mich, ich habe mich, glaube ich, lange darüber identifiziert, bis ich halt auch mal so eine existenzielle Krise hatte, weil ich einfach mich da auch nicht mehr so drin gesehen habe, aber vielleicht auch in der Rolle, die ich in Social Media oder in der Öffentlichkeit so irgendwann eingenommen habe, weil es so ein Selbstläufer geworden ist. Ja, aber ich weiß gar nicht, das ist wirklich eine super schwierige Frage.
Ja, weil wir uns ja so oft damit identifizieren, was wir machen. Und ich finde, wenn man wirklich fragt, wer bist du, also nicht was machst du, sondern wer bist du, ist die Antwort ja oft eine ganz andere als, was machst du? Mhm. Und deswegen ist es ja, glaube ich, auch so schön, weil dieses, wer wir sind, kann uns ja nie jemand nehmen.
Ne? Richtig, aber es ist ja auch, ist auch wandelbar. Also ich selber erkenne mich alleine, wenn ich jetzt 3-4 Jahre zurückspule, würde ich mich auch schwer wiedererkennen.
Lass uns mal zurückspulen. Okay. Lass uns mal 4 Jahre zurückspulen. Wo fangen wir an?
Oh, 2020 war auch ein schwieriges Jahr für mich. Also mein schwerstes Jahr war 2019. Mhm. Da war ich in meiner Social Media Auszeit. Also ich hatte einen Burnout und war dann 2 Jahre komplett weg von der Bildfläche. Weil ich mich da in was reingestudelt habe, was, also da ging es dann gar nicht mehr vorwärts, rückwärts, nirgendwo mehr hin. Und
darf ich da ganz kurz einmal rein? Mhm. Was war der Moment für dich, wo du wusstest, es geht nicht mehr? Was war der Moment, wo du wusstest, ich muss hier jetzt, ich muss Stopp sagen?
War ein sehr später Zeitpunkt. Also es waren echt, ich glaube, es hat sich 5 Jahre lang so extrem angestaut, dass ich dann 2019, es war so ein einschneidender Moment. Ich bin halt wie jedes Jahr zur Fitnessmesse gefahren, zur FIBO. Das ist so die größte Fitnessmesse in Deutschland, wo sich irgendwie jeder Fitnessinfluencer gefühlt darauf vorbereitet mit Training und Diät, um bestmöglich dazustehen, weil es ja sehen und gesehen werden. Wer hat mehr Muskelmasse, wer ist definierter und so weiter. So ein bisschen halt Fleischbeschau. Und auch ich habe mich jedes Jahr darauf vorbereitet, weil du machst auch gefühlt 10.000 Fotos am Tag. Und das war so das die Gelegenheit, mit der Community in Berührung zu treten. Und ich habe schon Jahre zuvor gemerkt, dass mein Essverhalten in eine ganz, ganz destruktive Richtung abdriftet. Und ich hatte immer häufiger und immer schlimmer werdende Essanfälle. Und dann habe ich mich eben im Januar bis März darauf vorbereiten wollen. Immer im April ist immer die Fitnessmesse. Und ich habe gemerkt, mein Körper macht schon gar nicht mehr mit. Also meine Diäten funktionieren irgendwie nicht mehr. Ich werde nicht weniger auf der Waage. Ich ziehe lauter Wasser. Ich habe keine Kraft mehr. Aber ich dachte mir, ja, dann siehst du halt eh nicht in Top, bekommst halt nicht in Topform, weil der Inhalt bleibt ja noch der gleiche und ich möchte es trotzdem durchziehen, auch wenn ich Schwierigkeiten damit habe. Und dann war das so für mich so, der persönliche Worst-Case-Szenario ist halt eingetreten. Daneben, dass gefühlt ganz Deutschland schon wieder darüber geredet hat, wie ich zugenommen habe und dass ich nicht mehr so aussehe wie auf meinen Wettkampfbildern von vor zig Jahren gefühlt, haben dann auch Kooperationspartner, haben dann gesagt so, nee, wir können das Fotomaterial für das Magazin zum Beispiel nicht verwenden, das wird jetzt eingestellt. Kooperationspartner sind verärgert, es wurden über Vertragsstrafen geredet und das war für mich ultra beschämend. So quasi, ich versage hier vor versammelter Mannschaft, vor meiner Community, vor meinem Management, vor den Kunden sozusagen, vor meiner Familie, vor meinem Trainer und alles ist so vor mir zerbröselt. So, was ich gedacht habe, ich kriege das noch irgendwie hingebogen. Ich habe auch alle davon überzeugen können, dass es mir gut geht. Und natürlich schaffe ich das. Na klar, ziehe ich durch und so. Und da habe ich gesagt, so, ich habe jetzt so oft Ja gesagt und mich breittreten lassen, doch Dinge zu tun, obwohl ich es nicht gefühlt habe. Dass ich halt jetzt irgendwie, dass mir alles auf die Füße geflogen ist und jetzt muss es ein Nein sein. Und bin zur Fitnessmesse gefahren und noch dort habe ich meinen unausgepackten Koffer wieder ins Auto geladen und bin von Köln wieder nach Krass. München zurückgefahren.
Also du bist gar nicht erst rein?
Nee, ich habe erstmal natürlich meinen Breakdown in der Hotellobby gehabt. Also so mit Jogginganzug, ungeschminkt. So, ich bin halt erstmal stundenlang gefahren, bin angekommen, hatte so meinen Breakdown, habe meine Sachen wieder zurück und bin geflüchtet, also weggefahren. Also ich bin eher so ein Fluchtmensch, dass mir richtig schlecht geht. Dann ziehe ich mich zurück, bin weg und fliehe erstmal.
Das kenne ich. Ja, so bin ich auch. Und dann saß du im Auto zurück nach Berlin. Was hast du dir gedacht? Was war in deinem Kopf?
Aber mit jedem Meter, den ich jetzt wieder wegfahre, desto besser geht's mir schon jetzt in der Situation. Und natürlich haben dann alle panisch angerufen, weil niemand damit gerechnet hat, dass die Sophia, die immer sagt, ich schaff das, natürlich bin ich auf der Matte, dass ich jetzt Nein sage und das so ein großes Event auf einmal, wo ich angekündigt worden bin und Leute auf mich warten, einfach absage. Und dann habe ich halt gesagt, nee, ich habe mich nicht breittreten lassen, das bleibt jetzt nein und ich bin jetzt erstmal weg. Und das war schwierig, also ich habe dann wirklich so mit Scheuklappen musste ich mich da wirklich so krass. Bei diesem Nein bleiben und nicht breittreten lassen. Ja, und dann habe ich mein Flugticket nach Los Angeles gebucht, weil ich wollte irgendwo hin, wo mich keiner erkennt, wo ich aber ganz schnell wieder meine Motivation finde, weil am Anfang meiner Auszeit habe ich eigentlich schon auf ihr Ende hinarbeiten wollen. Und habe versucht zu forcieren und das irgendwie schneller geht. Und ich wieder ganz schnell funktioniere, aber es hat alles andere als geklappt. Mhm. Ganz im Gegenteil, alles noch verschlimmert.
Wie ging es dann weiter?
Also die Fieber ist im ersten Aprilwochenende und dann bin ich in der ersten Maiwoche weggeflogen, habe tatsächlich nochmal vor dem Flug an einem Termin wahrgenommen. Das waren die Duftstars damals und das habe ich dann sehr, sehr bereut, weil ich natürlich schon eigentlich gedanklich komplett ausgestiegen bin. Mhm. So untertauchen, weg sein, bin dann aber noch zu dem Event meiner Schwester hin. Da wurde ich zum allerersten Mal mit Paparazzi-Bildern konfrontiert. Das war noch nie so. Ich denke, das gibt's nur in Amerika, dass Leute irgendwo davor stehen und ungefragt Bilder machen. Und die unvorteilhaftesten werden natürlich dann gedruckt. Klar. Und das waren die letzten Bilder, die ich gesehen habe, bevor ich halt untergetaucht bin. Und das war auch sehr unangenehm. Als ich habe die Bilder gesehen, dachte ich mir, okay, danke für gar nichts. Weil es ging ja nur darum, wie ich aussehe.
Ja.
So, was ist mit ihr geschehen? Und dann wurden immer die Bilder von früher verwendet, so Sixpack-Adern durchzogen und so weiter. Und dann das Bild, mit dem wurde es dann verglichen. Und dann war ich auch froh, einmal wegzufliegen. Ich war eh emotional komplett abgestumpft. Ich habe nichts mehr empfunden. Ich war bis davor auch immer unter Menschen. Und ja, ich habe auch vorhin gesagt, eigentlich bin ich ein geselliger Mensch. Und dann wurde ich ja gefragt, Sophia, was willst du denn eigentlich? Und ich so, ich will so weit weg, wie es nur geht, komplett alleine. Ich wollte alleine sein. So, das Gefühl hatte ich noch nie so intensiv. Und dann bin ich da eben hingeflogen, aber es war für mich jetzt keine Vorfreude. Es war nichts da. Ich habe nichts empfunden. Also auch wenn das Flugzeug jetzt abgestürzt wäre, okay, egal was passiert wäre. Ich bin dann wirklich richtig in die Depression reingerauscht. Und angekommen dort, war ich dann erstmal sehr einsam. Ich war so ein Airbnb in Venice Beach. Da dachte ich mir so, oh, tja, weil du denkst ja, du kannst von deinem Problem fliehen, dann nimmst du deinen Koffer alle mit. Und dann hocke ich so beim Päckchen, beim Koffer, so beim Airbnb. Und dachte ich mir, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und war sehr, sehr einsam. Habe ich irgendwie so gefühlt, dass ich gar kein Teil mehr der Gesellschaft bin, weil ich kannte da auch niemanden und war halt zum ersten Mal auf mich gestellt und dann habe ich auch zu mir gesagt, okay, der Grund auch, warum ich abgehauen bin, so wie du halt jetzt bist, so wie du aussiehst, wirst du in dem Business nicht gebraucht. So, du kannst deinen Job dann so nicht ausführen, also lass es doch einfach mal, iss, was du willst, mach Sport oder nicht, lebe den Tag hinein, schau, ob du glücklicher bist, wenn du das komplette Extrem machst. Hm. Weil ich immer gedacht habe, vielleicht sträubt sich ja irgendwas gegen mir, weil ich gar keine Sportlerin bin oder weil ich nicht diszipliniert oder willensstark genug für eine Diät bin, sozusagen. Mhm. Und dann bin ich von dem einen Extrem ins andere und dann ging es mir so schlecht wie noch nie. Also ohne Struktur im Alltag, ohne Sport, nur schlechte Ernährung, eben mit der, ich habe von früh bis spät halt, ich habe so lange gegessen, bis ich halt physische Schmerzen hatte. Also es war wirklich, wirklich freier Fall. Und es ist halt für die Psyche so komplett destruktiv. Und es war so meine persönlich dunkelste Zeit irgendwie so bisher, aber auch, du wirst halt so an die Substanz so gebracht und ich habe meinen Selbstwert immer über Leistung definiert. So, ich bin besonders wertvoll, wenn ich jeden Tag ins Training gehe und wenn ich schlank bin vor allem oder ein gewisses körperliches Ideal habe, sage ich jetzt mal, wenn ich mich an meine Diät halte, wenn Social Media gut läuft, dann bin ich ein wertvoller Mensch. Und das war auf einmal alles weg. Und dann hatte ich so eine leichte, so eine ganz große Existenzängste und halt so eine Identitätskrise.
Was war der Punkt, wo es wieder geschiftet ist?
Oh, ich habe noch nie so lange auch Trainingspause gemacht, 2 Monate, also Mai, Juni habe ich gar nichts gemacht. Und dann habe ich im letzten Monat, weil ich konnte nur 3 Monate bleiben, dachte ich mir, du kannst jetzt nicht wieder abreisen und warst nicht einmal im Gold's Gym. Das geht ja gar nicht. So. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt im 3. Monat fange ich jetzt mal wieder an. Und es war halt unglaublich mühsam und frustrierend, weil ich gefühlt bei null angefangen habe, so wie ich noch nie Sport gemacht hätte in meinem Leben. Da dachte ich mir, wow, krass. Da muss ich jetzt aber irgendwie durch. Und ich bin jetzt schon fast 3 Monate offline. Das geht ja gar nicht. Ich muss so schnell wie möglich wieder funktionieren. Und dann bin ich nach Los Angeles, wollte ich wieder ins andere Extrem, weil ich ja nicht experimentieren konnte. Ich wollte keine Zeit verlieren. Ich wollte so schnell wie möglich wieder in die alte Form zurück.
Krass.
Also habe ich die alten Pläne wieder gemacht. Und man konnte die Uhr danach stellen. Ich konnte die genau 3 Monate lang durchziehen. Und dann hatte ich wieder Essanfälle. Immer. Wie verhext. Also wirklich so, wo ich dachte, ah, jetzt trickse ich den dritten Monat aus und dann schaffe ich es schon. Nee. Also wirklich genau dann, wenn ich, wo ich wieder abgenommen habe, wo mich Leute angesprochen haben, hey, voll cool, du hast wieder abgenommen, weil abnehmen ist ja immer was Positives, du siehst richtig gut aus und zunehmen ist immer was Schlechtes. Wobei das ja zum Beispiel bei jemandem, der depressiv ist und wenn es ihm richtig schlecht geht, nichts essen kann, dann ist man ja eigentlich froh, wenn derjenige was isst und zunimmt. Ja, und das ist halt, da kann man so richtig falsche, ja, soll ich sagen, Dinge einpflanzen. Voll. Und deswegen war auch immer Abnehmen so das Allerwichtigste oder in Form sein. Ja, und dann das ganze Jahr 2019 habe ich noch so verbracht, immer wieder anfangen und hinfallen, immer wieder Essanfälle haben und wieder von Null anfangen. Und dann, genau, habe ich dann da noch, ich habe Therapie dann erst im Jahr darauf angefangen, aber auch nur, weil wieder irgendwas Einschneidendes passiert ist. Also ich bin auch nur in die Auszeit, weil so diese Hiobsbotschaft kam, so komplett beschämend für mich, also hau ich ab. Und dann war es so, ich habe nie Therapie, das war's für, nee. Dann denken die Leute, ich bin Gaga. Also diese ganzen Vorurteile, die man vor Therapie hat. Ich doch nicht, ich brauche sowas nicht. Für andere ist gut, aber nee, ich brauche das nicht. Und dann ja, habe ich halt meinen Freund kennengelernt, also meinen damaligen 2020. Und zwar in meiner schwierigsten Phase. Haben uns aber sehr gut verstanden, weil wir beide ein Päckchen haben, was sehr ähnlich ist, aber sich anders äußert. Mhm. Ist auch irgendwie also eine spannende Dynamik gewesen. Wir waren Leidensgenossen auf eine gewisse Weise. Aber bis zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch gar nicht und ich wollte die Essstörung vor ihm verheimlichen. Dann habe ich ihn kennengelernt, dachte ich mir, ah, Liebe war das, was mir gefehlt hat. Mhm. Das war die letzte Zutat, dass ich jetzt keine Essanfälle mehr habe. So. Weil ich immer gedacht habe, es ist immer was im Außen. Außen.
Ja, klar.
So, wenn die Termine weg sind, habe ich keine Essanfälle mehr. Wenn ich nicht so hart trainiere, sind die weg. Wenn ich ein bisschen länger schlafe, sind die weg. Wenn ich mich mit gewissen Menschen nicht treffe, sind die weg. Also wirklich so ganz banale Sachen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich eine Beziehung, jetzt sind sie bestimmt, jetzt bin ich geheilt. Und dann genau nach Januar, Februar, März kamen die Essanfälle wieder. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht alles verlieren, was mir irgendwie lieb ist. Ich habe das Gefühl gehabt, dass alles zerbröselt ist wegen der Essstörung. Beruflich, Freundschaften, Familie, Beziehung, alles kaputt gegangen deswegen. Ich kann meine neue Beziehung jetzt nicht nach 3 Monaten schon verlieren. Dann wollte ich die Seite, so diese dunkle Seite von mir, diesen Dämon von ihm verstecken und einfach irgendwie so eher verheimlichen, bis er mich bei einem Essanfall erwischt hat, auf frischer Tat. Dann nicht so.
Wie sieht so ein Essanfall aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also kleine Triggerwarnung muss ich da rausgeben, wenn man das so beschreibt, aber es hat alles ganz klein angefangen. Und so in den Wellenlinien immer extremer. Also die Mengen quasi und dieses, was einen stimuliert, was am Anfang vielleicht ein Apfel war oder eine Tomate, ein paar Nüsse, wird dann immer so, ah ja, dann esse ich doch gleich irgendwie die Schokolade und dann werden die Mengen immer extremer. Das fängt wirklich so in Wellenlinien und von jeder extremen Kontrolle, die man zurückgewinnt, kommt der andere Ausschlag immer wieder. Okay. Also je härter, zum Beispiel je krasser ich bisher in Form war, zum Beispiel 2018 oder so war meine letzte so Wettkampfform, dann hatte ich eben mein so quasi diesen Burnout. Also je extremer man mit sich umgeht, desto, das klappt so in die andere Seite um. Mhm. Man kriegt irgendwie so die gleiche Menge an Extremität zurück. Mhm. Ja, aber dann, so ein Essanfall, ich habe so einen Bio-Laden-Spleen. Also ich gehe dann entweder, also meistens am liebsten in Bioläden halt rein oder manchmal waren es halt eben auch Tankstellen oder was halt irgendwie möglich war und kaufe alles ein, was ich sehe. Also in meinem Fall waren es halt immer Nuss-Nougat-Creme, Gläser, ganze Bäcker, einmal alles gekauft, keine Ahnung, ganze Cornflakes, Packungen und so weiter, aber auch manche bestellte Sachen, also das ist dann irgendwie ein Liter Eis, eine Pizza, eine Packung Cornflakes, 10 Proteinriegel noch, weil du fängst manchmal auch mit so Alibi-Sachen an, die ja noch gut sind und es wird dann immer, denkst du, jetzt ist ja eh schon alles egal.
Redet man sich so schön so ein bisschen, ne?
Genau, und dann kommen diese Erlaubnisse teilenden Gedanken, weil der Tag ist ja eh schon ruiniert. Und du kannst jetzt quasi bis Mitternacht könntest du jetzt ja noch weitermachen, weil morgen ist ein neuer Tag und dann kannst du von vorne anfangen. Ja. Und ja, und dann so lange essen, bis man eben
nicht mehr kann.
Also bis es wirklich physisch wehtut. Und das ist ja eigentlich auch nur so Kompensation, irgendwer möchte Zuneigung, Gefühle, die man nicht fühlen möchte. Und dann eben auf so ein Extrem einfach. Oder man möchte auch einfach frei sein. So, man denkt, man ist eh nie irgendwie frei, weil man Dinge nicht tun darf oder eine gewisse Weise zu sein hat. Und man hat dann irgendwie, also bei mir war es dann so, dass auf einmal, wenn du entscheidest, also der Suchtdruck ist da davor, du bist, ich bin komplett angespannt, nervös, hibbelig, du denkst schon die ganze Zeit irgendwie an Essen, versuchst aber die Gedanken noch wegzuschieben. Und dann denkst du dir, wenn du das, den Entschluss fällst, manchmal merkt man es auch gar nicht, manchmal wacht man auch erst auf, wenn man schon mittendrin ist. Aber dann fällt irgendwie alles so ab und du fühlst dich einfach nur frei, weil du kannst jetzt tun und lassen, was du möchtest. Mhm. Du kannst frei sein. Und dann, aber nachdem es passiert ist, fühlst du dich alles andere als frei. Dann kommt das Loch.
Dann kommt die Scham wahrscheinlich.
Genau.
Dann so dieses sich selbst. Ja, wahrscheinlich wie so bestraft. Es ist so, dass man dann so das Gefühl hat, man ist schuldig oder man will sich.
Okay. Ja, man hat einen riesen Fehler gemacht. Man ist ein Versager und meine Diagnose ist ja Bulimia nervosa, also Bulimie. Das heißt, danach versuchst du das Ganze zu kompensieren wieder. Das heißt, den Fehler auszubessern. Das kann sein, mit am nächsten Tag halt weniger oder gar nichts essen, mit Sport kompensieren oder eben auch sowas wie Erbrechen zum Beispiel.
Mhm. Krass. Okay, wir haben jetzt 2020. Mhm. Du bist in der neuen Beziehung.
Ja.
Du versuchst, die Essstörung zu verheimlichen. Mhm. Und er kommt jetzt rein und sieht es. Was ist da bei dir im Kopf passiert? Wie?
Also das war tatsächlich so, also er hat mich beim Lügen erwischt. Also es war so, also generell bei jedem Suchtverhalten ist das Lügen irgendwann ein ganz großer Bestandteil deines Lebens. Weil das Ding ist, das machst du aber nicht, um andere zu schädigen, sondern eigentlich viel mehr zu schützen. Mhm. Weil viele fragen dich dann, und wie geht's dir eigentlich? Und wie läuft es gerade beim Essen? Natürlich sagst du, natürlich, mir geht's gut, weil du entweder also nicht darauf eingehen möchtest, du möchtest nicht drüber sprechen und du willst nicht, dass die andere Person sich sorgt. Mhm. Und zwar halt nie böswillig gemeint. Und dann war es so, dass ich bin ins Training gegangen und er wollte im Englischen Garten in München was lesen. Ich sag, ich gehe zum Sport. Und er kam früher aber wieder als vereinbart zurück, weil er auf Toilette musste und wollte im Fitnessstudio eben gehen. Wer war nicht da? Ich. Und genau da, wo er dann kam, bin ich im Auto um die Ecke gebogen und er stand dann so da, what the fuck? So, wo warst du dann eigentlich? Bist du jetzt irgendwie fremd gegangen oder irgendwie so? Das war jetzt gerade übrigens mein Bein, was geknackt hat. Und dann war ich irgendwie so perplex und ich hatte gar keine Antworten. Ich bin dann da gehockt, so das schlimmste Gefühl, so an Scham, was ich je hatte, also das ist Nonplusultra, also das schlimmste Gefühl von der Schaff und Scham war immer beim Essanfall erwischt zu werden.
Ja, okay.
Das war das Peinlichste, was man sich vorstellen kann. Mhm. Und manchmal kamen die Leute rein, also meine Eltern haben das zum Beispiel schon mal, oder eine Freundin, die wissen gar nicht mehr, was los ist, weil ich stehe dann vielleicht nur im Kühlschrank und esse gerade was. Für mich war das dann so, fuck, ja, so richtig schlimm.
Krass.
Und ich wollte einfach nur mich auflösen oder ganz schnell davonrennen. Und dann habe ich immer gesagt, so, ich habe da ein ganz, ganz großes Problem, schon seit sehr langer Zeit. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Aber da ist was. Ich habe eine Essensproblematik. Bei Essstörung war für mich noch gar kein Begriff. Ich habe immer gesagt, ich habe eine Essensproblematik. Und habe es immer mit Humor genommen. Ich so, ja, ich esse halt einfach super gerne, ne? So nach dem Motto. Ja, und dann war er immer erst so, okay, er lernt irgendwie so eine ganz andere Sophia auf einmal kennen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich mache jetzt Therapie. Das war so, ich bin in Therapie gegangen, was halt so der Gamechanger war, eigentlich nur, um ihn nicht zu verlieren.
Hm.
Oder um ihn zu zeigen, ich will da wirklich dran arbeiten und ich kann einfach selber nicht mehr, weil ich bin mit meinem Spanisch am Ende, ich habe keine Antworten darauf. Und dann habe ich gleich gegoogelt, einfach Therapie, München, habe rumtelefoniert und dann Gott sei Dank über das Management quasi da eine Studienkollegin von damals, die haben angerufen und dann hat sie noch einen Platz für mich frei gehabt.
Wow.
Hm.
Und wie war es dann für dich, das erste Mal in so eine Therapiesession zu gehen?
Schlimm. Also ich hatte so wie viele andere wahrscheinlich unglaubliche Vorurteile. Ich dachte mir, okay, jetzt werden irgendwie, was werden alle über mich denken? Jetzt bin ich irgendwie gaga und quasi wie so klapsenmäßig. Also wirklich ganz unbegründet. Und unaufgeklärt. Und dann bin ich dahin schon so, oh Gott, dieser Raum, hier zwei Stühle. Und hier werde ich jetzt irgendwie den nächsten, so wirklich so, es war ernüchternd, ein Gefühl aus, okay, ich bin gebrochen, ich bin jetzt irgendwie so am Ende, ich habe es alleine nicht geschafft, so nach dem Motto, also irgendwie keine schönen Gefühle. Aber dann nach den ersten Stunden habe ich gemerkt, wie toll das ist. Und weil ich hatte davor schon tiefenpsychologische Erfahrung und Coaching-Erfahrung, aber mehr oder weniger so ein bisschen semi-professionell. Also ich habe wirklich, ich hätte alles gemacht, ich hätte alles bezahlt, dass das irgendjemand aus mir rausschneidet. Und das ging natürlich nicht. Also und war umso frustrierter nach jedem Mal, wo ich wieder Essanfälle hatte. Und es war immer so ein Gefühl, ich habe so mein Glas mit Wasser und da ist Dreck drin, was sich unten absetzt. Und das ist quasi, ich lenke mich ab mit Arbeit, ich beschäftige mich damit, damit ich oben noch ein bisschen klares Wasser habe, wo ich schauen kann. Und es hat immer so angefühlt, dass man einfach so, wenn immer, wenn ich darüber gesprochen habe oder gut gemeinte Ratschläge bekommen habe, die aber vielleicht nicht so hilfreich waren, so habe ich immer mit dem Löffel drin umrührt und dann sehe ich nur Dreckwasser und macht alles umso schlimmer. Und es tut einfach nur weh. Und bei ihr, bei meiner Therapeutin, ich habe halt Verhaltenstherapie gemacht, habe ich jetzt zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass sie das, den Dreck rausfiltert, Stück für Stück.
Wow. Was würdest du sagen, war in deiner Therapie für dich so ein Moment, wo du so ein Aha hattest, so ein, wo sich vielleicht für dich was zusammengesetzt hat, was du vorher nicht sehen konntest? Weil das finde ich bei mir ist so oft, wenn man jetzt mit Therapeuten arbeitet oder auch im Coaching, dass es manchmal so Momente gibt, wo du so einen Blindspot plötzlich siehst, den du vorher die ganze Zeit nicht sehen konntest, weil du bist es ja.
Ja.
Gab es für dich so einen Moment, wo du so dachtest, so, ah, jetzt checke ich's.
Ja, also ganz viele kleine, glaube ich. Also einmal den Selbstwert habe ich halt immer völlig falsch definiert. Dass ich zum Beispiel sage, okay, ich bin nur besonders wertvoll, wenn ich Leistung erbringe. Und ich habe die erste Stunde habe ich schon gefragt, wie lange brauchen wir denn jetzt hier eigentlich? Wann funktioniere ich denn wieder? Wann kann ich wieder online gehen? Also ja, das war meine allererste Frage. Das war, weil ich wollte wissen, ja. Wie lange muss ich jetzt herkommen?
Wann kann ich wieder funktionieren?
Genau, wann kann ich wieder anfangen? Ich habe schon zu lange aus. Ich war schon ein Jahr in der Auszeit. Es war schon so, ich bin schon zu lange hier in der Auszeit und ich habe immer noch keine Antworten. Oder ich habe mich gefühlt, als ob ich noch nicht kein Stück vorangekommen bin, was ja nicht wahr ist. Aber es waren auch alles Learnings. Aber das war dann schon, sie haben mich gefragt zum Beispiel, würden Sie einfach so, wie Sie jetzt sind, wieder online gehen? Und es war für mich so, oh Gott, nein, weil ich mich immer versteckt habe. Und das war dann so, wo ich dann auch gemerkt habe, wo ich dann wieder online gegangen bin, im Februar 2021, war mir es auf einmal völlig egal, wie ich aussehe. Und das war zum Beispiel dieses, ich habe alles davon abhängig gemacht, was ich tun darf oder nicht, je nachdem, wie ich aussehe oder was ich, das war ganz, ganz, weil das generell bei Essstörungen wird ja das Gewicht und das Aussehen ja völlig überbewertet. Und dann von diesen Zahlen loslassen. Sie, was machen Sie denn? Ich habe mich jahrelang, ich bin ja nie essen gegangen. Ich habe alles abgewogen und berechnet. Ich habe mich ohne eine App nicht ernähren können. Und was machen Sie denn, wenn Sie Ihr Handy verlieren? Ich so, ja, super GAU. Ich würde versuchen, mir anhand eines Buchs irgendwie alles zusammenzuschreiben, damit ich, das war für mich auch so, boah, krass. Wenn ich diese App nicht habe, dann kann ich nichts essen. Und was für mich das der absolute game-changing Moment war, ich habe dann auch ein therapieergänzendes Buch gelesen, das heißt Essstörungen stoppen, ganz banal. Und da waren Tagebucheinträge von einer Betroffenen drin. Und dann habe ich dann gedacht so, weil Familie wäre auf jeden Fall was Schönes für mich, was wäre ich denn für eine Mutter so an sich? Und dann habe ich jetzt so meine Therapeutin gesagt, ja, meine Kinder sollen auch alles essen. Die dürfen Schokolade essen, die sollen alles machen. Und dann hat sie auch gesagt, ja, Frau Thiel, ist aber nicht so einfach, weil die schauen ja, was die Mama macht. Und wenn die Mama aber immer mit der App quasi und ihr Essen abwiegt und immer was anderes macht, die Kinder werden das irgendwann übernehmen. Und das war für mich das allerschlimmste Gefühl, wo ich dann auch direkt zum Weinen angefangen habe, die größte Angst davor, dass meine Kinder mein Verhalten übernehmen. Und ich halt so kein gutes Vorbild bin. Und das habe ich dann auch quasi eigentlich auf Social Media übertragen, weil ich mir denke, stimmt ja eigentlich. So, das geht einfach nicht. Und mittlerweile sehe ich auch meine Follower irgendwie nicht wie früher, wie Augen, die mich auf Schritt und Tritt beobachten und und verurteilen, sondern ich sehe halt immer meine Kinder, auf die ich aufpassen muss, dass ich jetzt keinen Schmarrn vorlebe. Und das war ja damals auch so, ich habe es ja nicht besser gewusst und ich habe nach außen hin bessere Tipps gegeben und dann immer gesagt so, hey, mach das lieber so, keine Kalorien zählen und so weiter, aber ich habe es bei mir selbst nie anwenden können. Und das war, dann hat sie eben in diesem Buch, hat sie auch beschrieben, wie sie, während sie im Kreißsaal in den Wehen lag, bei ihrer Geburt, einen Essanfall hatte. Und das war für mich einfach so schlimm, dass ich tue einfach alles, damit es weggeht. Und wenn es ist, dass ich diese blöde App lösche, also, und wenn, ich tue einfach alles, dass das darf nicht eintreten. Also eher halt in die Zukunft gedacht, irgendwie mit eher Kindern. Also mir hilft es eher, wenn ich an andere denke, als an mich selbst. Weil bei mir selbst ist halt alles nicht so, ja, also auch mit Negative Self-Talk und so weiter ist aber auch ein schwieriger Prozess für mich, weil ich war halt immer mein größter Drill-Coach. Mhm. So nicht geschimpft ist genug gelobt. Sagt, gibt's einen Spalt.
Woher kommt das bei dir?
Also ich glaube, also meine Eltern, also meine Familie, wir sind alle so ein bisschen so nach dem Motto, wir wollen, dass uns allen gegenseitig gut geht, aber wir sind alle sehr selbstzerstörerisch unterwegs.
Krass, okay, also das ist eigentlich das System, aus dem du kommst,
ja, quasi. Also quasi zusammenreißen, nicht rumjammern, andere haben es viel schlechter, sich nicht beschweren. Hm. Ein Indianer kennt keinen Schmerz nach dem Motto.
Und welche Sätze wären eigentlich die, die du gehört haben müsstest, hättest haben müssen? Also wenn du jetzt nur mal auf deine eigene Natur guckst, wer du bist, wer die Sophia ist, welche Sätze hätte sie hören müssen, damit du an erster Stelle auf dich achtest?
Also ich bin ja so ein bisschen perfektionistisch veranlagt, aber es ist ja eine Illusion, so dieser, das ist einfach nur, also meine heutige Devise ist eher, so gut es geht, ist das neue perfekt. Also ich glaube, wenn man eher so sagt, mach's einfach nur so das gib einfach dein Bestes und nicht sei irgendwie perfekt oder mach das irgendwie, ich glaube, das wäre ein guter Ansatz gewesen. Mhm. Also nicht, dass meine Eltern jedes von mir gesagt hätten, aber es war, ich habe es ja auch selber dann von mir selbst irgendwie verlangt. Aber ich denke, dass man mit sich selbst einfach sanfter umgeht, dass man mehr auf seine Bedürfnisse wirklich hört. Aber meine Eltern haben ja auch nie auf ihre Bedürfnisse so wirklich gehört, sondern auch für die Kinder quasi, für meine Schwester und für mich irgendwie gelebt, sich selbst zurückgenommen. Und da ist auch sehr viel Aushalten bei uns immer. Mhm. Also Dinge ertragen und bis es halt irgendwann nicht mehr geht.
Und die Essstörung ist dann wie das Ventil quasi?
Genau.
Okay.
Aber es hat viele Komponenten, also die Essstörung kann man auch jetzt nicht zum Beispiel auf einen Ernährungsplan alleine oder auf einen Trainingsplan zurückführen. Es sind ja ganz viele Komponenten. Klar. Und ich habe schon sehr früh im Kleinkindalter angefangen, mit so Essen mit Emotionen sehr stark zu verknüpfen. Also wenn irgendwie Belohnung, wenn irgendwas Tolles war, viel essen. Wenn ich traurig und frustriert war, mit Essen trösten. Dann kam Prüfungsangst damit dazu, Essen hilft mir. Das war eigentlich schon ziemlich früh. Also hat meine Mom auch gesagt, hat sie, und das hat der Mann auch dann heimlich, weil dann wirst du auch irgendwie in der Schule gemobbt, denkst dir, okay, friss nicht so viel, weil du zu dick bist, und dann fängst du an, heimlich zu essen, weil das ja eigentlich was Verbotenes ist. Und dann hat sie irgendwann halt unterm Sofa irgendwie so die Kekspackungen rausgezogen, und ich weiß selber bis heute nicht, warum ich das heimlich eben angefangen habe, weil das für mich dann eben schon was ein Fehler war, das ist gut, das ist schlecht, erlaubt, böse und so weiter.
Oh, krass.
Genau, also es hat sehr früh angefangen, und dann eben bin ich erst eigentlich vor dem ganzen Influencer-Social-Media-Ding erst in so eine Magersucht reingerutscht, und dann hat mich der Kraftsport eigentlich so da wieder rausgeholt, bin aber in dieses Kontrollextrem rein. Also.
Du hast eigentlich nur eine andere Form die gesucht, ne?
Genau.
Krass.
Und es gibt mir auch einfach nur das Gefühl von Sicherheit.
Wie geht's dir heute?
Tatsächlich so gut wie noch nie. Also ich bin jetzt 28 und ich habe das Gefühl, sobald 29, dass ich zum allerersten Mal mein Leben lebe, tatsächlich. Also, weil so wie es jetzt ist, so unbeschwert, sag ich mal, war es eigentlich nur in meiner Kindheit. Keine Ahnung, sagen wir mal 4 bis 8 oder 10 vielleicht maximal. Weil dann wurde es dann später dann auch mit Mobbing und mit Pubertät und so weiter und losging und Schulzeit. Da ging es eigentlich schon los, dass alles für mich ein sehr ziemlicher Kampf war mit mir, mit meinem Körper. Und dann, klar, es bestand nie aus nur Lows. Natürlich hatte man auch so seine Highs, aber dann ging die Ernsthaftigkeit los. Und aus der anfänglichen Leichtigkeit wurde irgendwann halt einfach Zwang. Und jetzt mittlerweile, ich freue mich auch, das Älterwerden ist genial. Es kommt so eine gewisse Gleichgültigkeit. mit dazu. Ich habe wieder so ein Urvertrauen irgendwie in das Leben zurück, was ich lange nicht hatte. Ich habe zu mir früher immer gesagt, ich bin ein Controletti, ich kann dem Leben nicht vertrauen, weil sonst lande ich unter der Brücke, so nach dem Motto. Und jetzt denke ich mir, egal was passiert, das Leben wird mich irgendwo hinschmeißen. Und dann ist es auch in Ordnung.
Was würdest du sagen für jemanden, der oder die gerade zuhört und die vielleicht auch eine Form von Essstörung hat und aber noch an dem Punkt ist, wo er oder sie sich dafür schämt und Angst hat, es jemandem zu sagen, drüber zu sprechen, sich Hilfe zu holen, mit dem, was du jetzt erlebt hast, wie es dir jetzt heute geht, was würdest du der Person sagen?
Ja, auf jeden Fall sich mitteilen. Also Scham ist das, was das Problem aufrecht hält.
Ja.
Und deswegen rede ich auch so unverblümt. Und das hat auch nicht immer so funktioniert. Ich konnte nicht immer so drüber reden. Also ich konnte nicht mal das Wort Essstörung aussprechen. Ich glaube, das ist fast das ganze erste Jahr in der Therapie noch nicht, weil ich immer dachte, dass sowas existiert, aber ich habe das ja noch nicht. Und es gibt auch viele denken, ab wann bin ich denn krank, in Anführungsstrichen, genug für eine Therapie? Sich Hilfe zu holen, ist nie zu früh oder so.
Therapie geht immer.
Immer, ja wirklich.
So, und Therapie geht immer.
Ja, und ich bereue es, dass ich nicht eher angefangen hätte. Also ich habe es ja erst 2020 angefangen, aber ich hätte eigentlich allerspätestens schon 2017 anfangen müssen eigentlich oder sollen. Und je eher man das macht, desto besser. Ich hätte mir dadurch auch sehr viel Leid, Zeit und auch Geld erspart. Und dass man, wie gesagt, es ist zwar ein blödes Sprichwort, aber ist der Ruf ist ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Der Ruf ist jetzt auch nicht ruiniert, aber wenn die Katze aus dem Sack ist, es lebt sich so viel leichter.
Freier, ne?
Und freier. Und dann verliert dieses, in Anführungsstrichen, Problem auch an Gewicht. Das heißt, es ist nicht mehr so schlimm. Also ich möchte auch nie wieder Anfang 20 sein, weil mein ganzer Alltag war nur Panik und das darf nicht passieren und oh mein Gott und was ist wenn und Leben und Tod und so weiter.
Krass.
Und jetzt ist so einfach entspannt und habe jetzt Therapie gemacht bis jetzt vor kurzem. Also ich hatte genau 111 Stunden. Jetzt quasi Ende 2023 war jetzt meine letzte Therapiestunde. Das hat sich auch ganz natürlich und organisch ergeben. Weil irgendwann ich habe keine Stunden mehr irgendwie so, ich gar nicht mehr, ich habe keine so erstmal keine Zeit und dann wusste ich nicht, worüber ich reden soll. Ich habe gerade nichts, worüber ich sprechen kann. Ich so, ja krass, so passiert es dann irgendwie, also dass irgendwie auch so ausschleicht. Und natürlich, das ist nicht von heute auf morgen weg, aber es kommt eine Leichtigkeit rein und man lernt damit einfach umzugehen und es rückt einfach sehr angenehm in den Hintergrund. Also ich kann jedem empfehlen, so früh wie möglich mit jemandem darüber reden. Man ist da auf gar keinen Fall alleine. Ich bin auch, wo ich das Buch gelesen habe, habe ich genau gesehen, in welches Muster ich falle. Und dass ganz, ganz viele Menschen das gleiche Muster haben. Und sich mit dem Thema einfach beschäftigen, sich auch Dingen öffnen. Also ja, und nicht so lange warten wie ich vielleicht. Und den alten Schuh immer und immer wieder probieren, weil man manchmal an sich selbst zweifelt. Ja, ich bin ja nicht willensstark genug und ich muss das nächste Mal einfach noch härter vorgehen. Daran liegt es nicht. Es liegt an, dass man kann jeden Essanfall oder jeden, sagen wir, nicht mehr den Rückfall, sondern den Vorfall eigentlich sehen, als der Körper sagt einem, nee, das ist ja noch nicht der Weg. Nee, wir müssen es nochmal anders probieren. Eigentlich so liebevoll. Früher habe ich gedacht, das Leben schellt mir, gibt mir eine richtige Schelle, so, um einfach gemein zu mir zu sein, sondern es ist eigentlich ein Hinweis vom Körper, dass man noch nicht auf dem richtigen Pfad ist.
Mega schön.
Danke. Dass man vielleicht in alte Verhaltensmuster wieder reinrutscht.
Ja.
Das passiert mir heute auch immer wieder. Manchmal kommt der Drillcoach wieder hoch, der sagt so, ach ja, magst du nicht mal dein Essen wieder mal abbiegen? Du könntest auch mal wieder ein bisschen mehr Cardio machen. Ah ja, aber schon so, das ist auch da. Aber
wie gehst du dann in dem Moment damit um? Ist es diese Metakognition, also dass du es plötzlich wahrnehmen kannst und dich davon dissoziieren kannst und halt sagen kannst, ah, okay, ich höre dich, ich sehe dich und ich entscheide trotzdem anders? Oder wie ist es, wenn der Drillcoach...
Ich nehme es einfach nur wahr, sage ich jetzt mal. Und dann denke ich darüber nach, okay, wie fühle ich mich jetzt eigentlich? Weil sonst war ja nur diese Stimme einfach laut da, die ganze Zeit nur geschrien hat. Und dann kann ich sie ganz leise irgendwie so wegpacken. Also ich kann es nicht wirklich so sehen, wirklich. Und dann auch, es ist einfach, ich nehme es wahr, ich denke darüber nach. Und dann ist es aber auch wieder gut. Und diese Stimme ist halt einfach sehr leise geworden. Und ich habe einfach, dann weiß ich einfach, es gibt Phasen, es gibt stabilere Phasen, es gibt sensiblere Phasen von mir. Und es kommt meistens in diesen sehr sensiblen Phasen, wenn ich verunsichert bin wegen irgendwelchen Sachen. Und dann, wenn ich weiß, in welcher Phase ich gerade bin, dann kann ich es auch noch leichter wegpacken, weil ich mir denke, ja, das ist, wo bin ich halt, das ist halt manchmal da, aber das geht auch wieder. Und es gibt Tage, da fühle ich mich richtig und dann ist alles top, so wie es ist. Und dann gibt es diese Tage, da fühle ich mich wie eine Mülltonne. Und dann bin ich so, okay, dann bin ich halt besonders nachsichtig mit mir und dresche jetzt nicht noch extra drauf.
Wie viel, aus deiner Erfahrung, wie viel auf Social Media ist echt?
Echt im Sinne von?
Gerade so in dieser Influencer-Fitness-Beauty-Bubble, diese Darstellung von, du musst das machen, um so auszusehen. Mhm. Und all das, was hier suggeriert wird, auch vor allen Dingen an Frauen, mittlerweile auch mehr Männer, aber auch natürlich vorrangig an Frauen. Wie viel, wie du vorhin gesagt hast, wo du gesagt hast, du hast den Leuten das gesagt, aber es selber eigentlich anders gemacht. Also, dass man zu den Leuten sagt, so nein, du brauchst keine Kalorien zählen und selber sitzt man aber da und zählt sie. Mhm. Wie viel würdest du sagen, ist sozusagen stimmt, was gesagt wird? Und wie viel ist eine Maske, die die Leute sich aufziehen, um mehr Follower zu bekommen?
Ja, also ich habe da auch quasi nie bewusst quasi auch jetzt gelogen, dass ich jetzt gesagt, okay, ich zähle keine Kalorien damals. Ich habe es ja irgendwann auch gar nicht mehr anders gekonnt. Mhm. Also es war wirklich ja so ein Zwang, dass auch wenn ich wollte, dass ich es nicht zähle, konnte ich einfach irgendwann nicht mehr. Am Anfang, ich habe wegen Wettkämpfen Tupperware gegessen, irgendwann konnte ich nicht mehr ohne Tupperware, weil ich die Kontrolle gebraucht habe, weil ich diese Sicherheit einfach auch brauchte. Und ich denke, man kann zu 100% nie hinter den Kulissen hin, also schauen. Und ich würde auch nicht, kann auch nicht pauschal sagen, dass alles fake ist. Nur wie es verpackt ist nach außen hin, da muss man auch sagen, man arbeitet auch mit gewissen Kooperationspartnern zusammen, die ja vielleicht auch wollen, dass man gewisse Dinge sagt, wie es vermarktet wird. Ich selber habe auch gesagt, ich möchte meine schlechten Seiten ja gar nicht zeigen oder mein Versagen, weil ich möchte Leute ja motivieren. Mhm. Ich will ihnen zeigen, dass es was Tolles, was Leichtes ist. Mhm. Und dann zeigt man ja eben auch in den Stories immer gerne noch die Highlights anstatt die Lowlights. Und es wird ja immer transparenter, das ist ja auch das Schöne, aber auch da ausgewählt. Mhm. Und das ist eine schwierige Gratwanderung, finde ich.
Was kann man als Follower machen, wenn man jetzt auf so ein Profil kommt? Wie kann man da selber vielleicht für sich einfach sich vielleicht auch so ein bisschen mehr von, ich weiß nicht, distanzieren oder halt nicht trotzdem sich selber auch treu bleiben, weißt du? Weil ich glaube, viele, gerade Frauen, sind dann auch so hart mit sich, weil sie denken, ich schaff's nicht so auszusehen, ich schaff's einfach nicht, so abzunehmen. All diese Dinge, wo man ja dann die ganze Zeit irgendwie wie so einem Hasen, so ein verrückter Hase, so einer Möhre hinterher rennt. Und die Möhre kriegst du aber irgendwie nie. Und dann geht's ja in die Scham, ne? Ich bin nicht gut genug, bei denen funktioniert's, bei mir funktioniert's nicht. Was würdest du sagen, kann man da vielleicht auch als Follower machen, um gesund zu bleiben?
Und es geht den Influencern genauso. Mhm. Also Influencer sind ja auch nur Follower von anderen Influencern. Mhm. Also das ist ja, da ist man ja auch nicht, dass man sagt, okay, die haben, weil jeder vergleicht sich ja mit jedem. Mhm. Und mir geht's ja genauso. Dann sehe ich eine, die viel jünger ist und viel brutaler aussieht und weniger Jahre trainiert wie ich beispielsweise. Denke mir so, was habe ich jetzt die Jahre über gemacht? So war ich nicht hart genug zu mir selbst. Oh Gott. Und dann denke ich mir so, solche Gedanken kommen automatisch hoch. Krass. Und das ist halt ja das Problem. Manchmal rutschst du dir ja komplett unterbewusst rein, weil wenn du durchscrollst und dann siehst du das so vorbeifliegen, dann denkst du so, und dann geht's ja los. Mittlerweile bin ich ja nach 10 Jahren Social Media, ich bin eine Social Media Oma, kann ich dann ganz gut sagen so, hey, stopp, so, ich bin bei mir, so, und dann versuche ich so rauszuzoomen. Ich liege jetzt hier, keine Ahnung, auf meinem Sofa in Berlin. Ich bin 28 Jahre, ich komme aus Rosenheim, ich mache gerne Sport, alles ist okay. So. Und da muss man, glaube ich, immer wissen, dass dass es eben diese Online-Welt gibt und dass es dann eben, dass die Offline-Welt, dass man das auch wieder abschalten kann, wo man jetzt, dass man wieder sich zentriert und halt im Hier und Jetzt ist. Deswegen im Fitnessstudio, wenn ich trainiere, benutze ich mein Handy nur zum Musik hören, das ist weg. Dann, ich gehe gerne Eisbaden, da bin ich draußen, es ist keine Sau da, ich bin hier. Also im Hier und Jetzt. Also das sind so meine Skills, die ich einfach brauche, um diesen Ausgleich wieder zu schaffen, wenn man sich in dieser Online-Welt komplett verliert.
Mhm.
Und auch der Gedanke mit von, ich würde gern so aussehen wie XY, habe ich auch das einfach, wo ich mir, das meint, der Gedanke hilft mir, solange man nicht aus seinem eigenen Körper schlüpfen und in einen anderen hineinfahren kann, ist es komplett verschwendete Zeit. So. Weil man wird niemals Körper tauschen können, man kann nur das Beste draus machen, was einem gegeben wurde und einfach versuchen, Spaß dran zu haben mit dem, was man tut. Und ja, aber das ist wirklich so eine endlose Kette an Vergleichen, was irgendwie traurig ist, weil ich finde zum Beispiel Fitness-Influencerin XY toll, die findet aber die toll und die findet die andere toll und keiner findet sich selber toll. Gut. Genau. Und es ist so eine endlose Kette. Ja. Also es gibt ja auch bestimmt, sagen wir mal, wenn wir so in der Reden, so, zum Beispiel Kendall Jenner wird von vielen angehimmelt, mit wegen ihrem Körper, Lifestyle oder auch die Kardashians an sich. Die haben auch bestimmt irgendjemanden, weil die leiden ja auch an Angststörungen und so weiter, wo sie auch offen drüber sprechen und finden andere ganz toll und denken, ja, bei denen läuft's bestimmt besser als bei mir. Aber die haben ja auch ihr Päckchen. Jeder hockt zu Hause und struggelt mit irgendwas. Und da ist einfach dann das Wichtige, dass man da kurz innehält und reflektiert und sagt, ich bleib trotzdem bei mir.
Mhm.
Also da ist, glaube ich, keiner davor gefeit, vor diesem unterschwelligen Vergleichen, das passiert so schnell.
Und das Glück halt auch immer woanders zu suchen, ne? Immer zu denken, es ist da bei dem oder es ist da bei dem, anstatt wirklich einfach die Zeit bei, also was ich zum Beispiel gar, also bei mir bei Social Media, ich folge nur noch Leuten, die ich wirklich richtig inspirierend finde. Und ich scroll auch eigentlich nicht mehr durch. Also, ne, dass ich nutze eigentlich nur noch, um selber zu posten. Manchmal gucke ich mir noch den ersten oder zweiten Post an und lege es wieder weg, weil ich auch für mich merke, mir tut's nicht gut. Mir tut's einfach nicht gut. So, und es ist so viel Zeit, die auch einfach dann weg ist, ne? Also, was war für dich in deinem Leben die schönste Manifestation? Wo du sagst, dass du dir was manifestiert hast, was für dich so crazy war, das für dich zu manifestieren. Gibt es da irgendwas, wo du, als du gedacht hast, boah, wenn ich das in meinem Leben mache oder wenn ich das manifestiert habe, das wäre so crazy. Und dann ist es in dein Leben gekommen. Gibt es da was?
Also ich glaube, für mich war so das Unvorstellbarste, war tatsächlich quasi einfach so, dass mich frei, also einfach frei in der Ernährung zu fühlen. Und das war für mich so, wo ich mir denke, boah, krass, wie das wäre, wenn ich einfach ins Restaurant gehen könnte und einfach danach ganz normal weitermachen könnte. Oder mich auch jetzt nicht von einer App abhängig bin oder mehr reisen könnte. Weil ich wollte ja damals nie reisen, weil Reisen war immer unangenehm, weil ich musste dann immer schauen, wo ist das nächste Fitnessstudio, wo ist ein Supermarkt, ich brauche ein Airbnb mit Küche. Das war für mich so viel Aufwand und so viel aus meiner Routine, dass es für mich Reisen nichts Schönes war, sondern was Umständliches. Und da wollte ich lieber, keine Ahnung, in München da bleiben und immer im Trainingssystem bleiben. Und dass halt diese Freiheit einfach kommt. Das habe ich mir schon irgendwie so gewünscht, vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich manifestiert habe, aber es war so eine Wunschvorstellung. Ich habe nicht gesagt, so, ich sehe mich da drin und mich da so vorgestellt, sondern so, ach ja, das wäre schon irgendwie schön, aber nie wirklich so auch dran geglaubt, bis zu einem gewissen Grad, was einfach schon so extrem bei mir war. Und jetzt mittlerweile, also ich schätze ich diese Sachen sehr. Also ich war gestern Abend auch allein essen und manchmal nimmt man Dinge dann so für selbstverständlich hin. Und dann muss ich immer kurz innehalten, denke mir so, krass. Das wäre für mich vor 2 Jahren unmöglich gewesen.
Krass. Bist du stolz auf dich?
Ja, auch da schwierig, weil schon nicht geschimpft ist genug gelobt, also nach dem Motto. Aber da bin ich schon, also schon stolz, dass ich da vor allem in diesen sehr, sehr schweren Zeiten nicht aufgegeben habe, weil es ging immer irgendwie weiter. Also, dass man da einfach sagt, nicht stehen bleiben. Auch wenn du irgendwie hinfällst, dann halt musst du nicht weiter sprinten, sondern dann krabbelst du halt erstmal, aber es geht irgendwie immer voran und einfach die Fühler ausstrecken nach, was gibt es denn sonst noch, wie kann ich ja einfach mich frei machen von dem Ganzen.
Was ist das, worauf du dich in 2024 am meisten freust?
Also für mich ist eh generell so 2024 das Jahr irgendwie von einem kompletten Neuanfang gefühlt. Also weil ich mich auch in meinem Leben noch nie so gefühlt habe, so frei und unabhängig. Ich bin in eine neue Wohnung, in Berlin gezogen, so meine persönliche Oase. Ich habe das Gefühl auch gehabt, dass die mich irgendwie so gefunden hat. Dann eben alleine auch in der großen Stadt, was mir aber keine Angst einflößt, weil ich bin eigentlich eher so ein Landei. So. Und freue mich einfach auf alles, was irgendwie kommt, jede neue Herausforderung. Und ich möchte einfach, ich habe auch aufgehört zu planen tatsächlich. Also mich jemand fragt, wo ich mich in 5 bis 10 Jahren sehe, keine Ahnung. Weil ich jetzt zum Ersten, ich bin in so einem Go with the Flow. Also ich lasse mich gerade so treiben, was sich aber nicht beängstigend oder unsicher anfühlt, sondern irgendwie ganz schön. Und einfach jeden Moment bewusster genießen. Und ja, ich habe halt einfach so, das Highlight jeden Jahres ist der Familienurlaub immer, den wir jeden August haben. Und da konnte sie auch die zwischenmenschliche Beziehung bei uns, also bei uns halt halt super heilen, weil auch so eine Essstörung von der Familie auch als Angehörige halt sehr, sehr schwer ist. Und wir haben auch schon sehr viele schwierige Zeiten durchgemacht. Aktuell ist aber meine Schwester jetzt in einer schwierigen Zeit. Also sie hat jetzt quasi leider die Rolle von mir so ein bisschen mehr oder weniger übernommen. Und dass wir einfach, das sind immer so, das ist so eine ganz wichtige Zeit für mich. Und das wird von Jahr zu Jahr irgendwie immer, kommt mehr Leichtigkeit auch da rein. Und ansonsten schaue ich, was auf mich zukommt. Ich freue mich, also mit einem positiven Blick.
Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Meine Therapeutin hat so viele tolle Sachen gesagt. So viele Sachen, wo du erst da hockst, denkst so, ah ja, krass. Ich glaube, was sich bei mir am meisten einfach eingebrannt hat, war, glaube ich, so dieses bedingungslose geliebt, also liebenswert sein. Quasi, was wäre, wenn sie jemanden ihrer Seite haben, der sie liebt, genauso wie sie jetzt sind. Mit dieser, da fühlt man sich, finde ich, sehr angekommen. Ich finde, das hat sich schon mir eingebrannt. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss immer erst etwas erarbeiten, dass das dann irgendwann eintritt oder irgendwas machen oder mich verbessern oder da denke ich mir so, ja, stimmt eigentlich. Und das versuche ich dann auf mich. Also nicht wieder aus, also bei anderen, sondern versuche das mit mir selber, sodass ich auch.
Dass du es dir gibst.
Genau. Ich bin gut im Erklären, weil Gedanken sind so wir und die Texte bin ich auf Punkt.
Ja, ist mega schön. Okay, stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz, ganz langes, mega erfülltes Leben. Du hast immer noch Kinder, deine Essstörung ist geheilt, du bist voll bei dir angekommen, du bist so richtig grounded, du lebst dein Leben, du inspirierst. Und irgendwann ist aber der letzte Tag deines Lebens. In vielen, 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 vielen Jahren. Und ich will zu dir kommen, wie es der Zufall will. Und ich will zu dir sagen, Sophia, es wurde alles gelöscht. Dein Podcast oder dein, wenn du bis dahin einen hast, ist weg. YouTube ist gelöscht. Dein Buch ist weg. Es ist alles, Instagram gibt's wahrscheinlich bis dahin auch schon gar nicht mehr. Ist alles gelöscht. Ich habe aber ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier 3 Gedanken schreiben oder 3 Weisheiten, 3 Dinge, von denen du dir wünschen würdest, dass wir Menschen danach leben, gemessen an dem, was du in deinem Leben gelernt hast. Was würdest du aufschreiben?
Wow. Das ist wirklich so, da geht so ein riesiges Bild über den Kopf auf. Ich denke mal, loslassen ist ein wichtiger Begriff, war auch ganz schwierig für mich, habe ich nie verstanden, was genau ist. Ich dachte, loslassen ist immer verlieren. Also Kontrolle verlieren. Aber das tatsächlich sich frei machen, also loslassen, das finde ich immer, also dann ist es irgendwie mehr bei einem. Boah, ich bin ganz schlecht im Beschreiben.
Nein, aber überhaupt das, nicht super.
Das fühle ich. Loslassen. Selbstliebe, finde ich, ist schon so ein abgenudelter Begriff von irgendwie, der so schon so von manchen, glaube ich, ein bisschen falsch interpretiert wird. Ich finde selbst Wertschätzung, dass du da, wo du einfach so überall durchgehst, dass du einfach dich selbst mit all deinen Qualitäten, aber vielleicht auch Macken wertschätzt als Mensch. Aber selbst Liebe spielt ja quasi mit ein, das ist so dieses Ding. Und Toleranz. Ich glaube, das ist so das, was, glaube ich, auch so der Welt generell so ein bisschen fehlt. Weil jeder versucht, dem anderen etwas aufzuzwingen. oder auch auf Social Media, man sagt, ich weiß, wie es geht, also mach so wie ich. Mhm. In allen Bereichen. Ernährung, Sport, Religion, Politik. Mhm. Jeder will, dass du das machst, was man selber toll findet oder für gut heißt. Aber wirklich da einfach finde ich, wenn jeder bei sich selbst mehr bleiben würde und sich auf sich selbst konzentriert und andere aber so machen lässt, wie sie selber auch glücklich sind, ich glaube, dann wäre es auf der Erde so ein bisschen entspannter. Als wie man die ganze Zeit versucht, dem anderen irgendwas überstülpen zu wollen. Hm. Genau.
Danke.
Gerne.
Sophia, danke für das Gespräch. Danke für dein Sein. Danke fürs so offene Teilen. Ich glaube, damit hast du einen riesen Raum für Heilung aufgemacht, für ganz viele, die da
würde mich freuen.
Vielleicht noch mit strugglen und noch nicht so richtig wussten, ne? Wo gehe ich hin damit, was mache ich damit? Und ich glaube, es hilft einfach immer so sehr, wenn sich jemand verletzlich zeigt, der einfach schon da gewesen ist. Und am Ende, ne, we all walk each other home. Also so, das ist, wir alle haben unser Päckchen. Und ich glaube, es ist so gut, wenn wir uns da gegenseitig diese Scham nehmen können, weil ich glaube, das ist das, was du gesagt hast, ne? Das ist ja das eigentliche Problem. Das ist ja das, was das, oder das ist das Fressen von dem Problem, so ungefähr. Deswegen danke, 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 danke für dein Sein. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du ein wunderschönes 2024 hast. Mit ganz viel Freiheit, mit ganz vielen schönen Begegnungen, mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Leichtigkeit, Freude, schönen Begegnungen. Und dass wir uns hoffentlich auch wieder über den Weg laufen.
Auf jeden Fall.
Danke dir.
Danke dir für das tolle Gespräch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und ich hoffe, dass vielleicht das für manche jetzt so der Wake-up-Call vielleicht ist. Jetzt teile ich mich jemandem mit. Hm. Oder jetzt gehe ich die Sache an. Keine Zeit verstreichen lassen.
Ja.
Das war wirklich so das Allerwichtigste.
Heilung ist jetzt.
Heilung ist jetzt, so ist es. Amen.
Ja. Amen. Dankeschön.
Danke dir.
Ich hoffe, du konntest gerade ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen und nochmal tiefer in Kontakt kommen. Vielleicht auch mit den Themen, die in dir wirken, wo du merkst, dass du hinschauen darfst, dass du dir Hilfe holen darfst und wie wichtig das ist, sich Hilfe zu holen und dass es einfach alles verändert. Das kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Sophia, mit all meinen Podcast-Gästen, ich kenne nur Menschen, die sagen, Gott sei Dank habe ich mir damals, für welches Thema auch immer einen belastet, Hilfe geholt. Also sprich drüber, was dich bewegt und lass dich unterstützen, lass dir helfen. Es gibt nichts, wirklich gar nichts, wofür du dich schämen müsstest oder warum du nicht dafür Hilfe in Anspruch nehmen dürftest. Okay, also kümmere dich um dich, hol dir Hilfe, lass dich unterstützen. Das ist mir einfach nochmal so wichtig, an der Stelle dazu zu sagen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns bei der Rise Up in Shine Uni sehen. Bis zum 3.3. kannst du dich noch anmelden. Den Link findest du hier in den Shownotes. Und die WUSU ist mein intensivstes Online-Programm, wo du so viel Zeit mit mir verbringen wirst. Wir haben Lives zusammen. Es gibt über 50 Stunden aufgezeichnetes Videomaterial, Audios, Gehmeditation, alles, was du brauchst, um in deine Schöpferkraft zu kommen. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Den Link findest du in den Shownotes. Fühl dich jetzt von Herzen umarmt. Es ist so, so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.